herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass es schon eigentlich wieder viel zu lange her ist, dass ich zum letzten Mal ein Buch aus dem Epsilon Verlag vorgestellt habe. Die haben eine ganze Menge Gutes zu bieten und ich war ja so sehr begeistert von Eriks DD, dass ich Erik nochmal aufgreifen musste, denn er hat noch ein zweites fantastisches Buch im Angebot des Epsilon Verlag, Dea Ex Machina, Jagd auf dem blauen Jaguar. Ich hoffe mal, ich habe Dea richtig ausgesprochen. Ich weiß nicht, mein Latein ist nicht so besonders. Keine Bange. Wer genau wissen will, was dieser Titel bedeutet, Dea Ex Machina, der ist mit diesem Buch ebenfalls bestens bedient, denn es strotzt hier und da förmlich nur vor historischen, geschichtlichen Andeutungen, die dann noch einmal natürlich wunderschön immer Buttonline, also unter dem eigentlichen Panel nochmal schön erklärt worden sind. Eines vorweg, ich bin ein großer Freund von Erik, seinem Werk, seiner Kunst, seiner Art zu zeichnen, seiner Art zu erzählen und deswegen habe ich mich insbesondere auf dieses Buch gefreut, denn es verbindet diverse Elemente, die mich eigentlich bei Comic oder generell in Form von Literatur interessieren. Es hat so einen mythologischen Touch, denn in diesem Buch geht es um das Sammeln von Artefakten. Nun hat das wenig mit Indiana Jones zu tun. Nein, es hat vielmehr mit einem gewissen Herr von Klump zu tun. Das klingt schon wieder so wie von Klump. Ja, das Dritte Reich steht quasi kurz vor der Tür. Wir schreiben das Jahr 1928. Das Deutsche Reich sieht sich einer Gefahr ausgesetzt, die es so nicht gesehen hätte. Denn drei Artefakte bedrohen die Welt, bedrohen die Historie, bedrohen die Zeit und das Zeitgefüge. Die werden von diesem Herrn, gewissen Herrn von Klump, gesammelt und zusammengesucht und zu einer großen, ich sage jetzt einfach mal, Weltmaschine zusammengebaut, die Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit beeinflussen können. Das kann natürlich nicht jeder auf sich sitzen lassen, beziehungsweise können das die Götter nicht sitzen lassen. Und hier tauchen drei Schicksalsgöttinnen auf, Urd, Skuld und Verdandi, die bei diesem Namen wird es sicherlich nicht bei jedem im Klingeln. Auch hier wird wieder schön aufgedröselt in diesem Buch, nicht im Comic selbst, sondern immer so als Fußnote zu den einzelnen Panels, woher diese Figuren stammen. Ich werde auch hier nicht allzu viel verraten, am besten selber lesen, obwohl das mal als kleine Kritik voran mich diese, ich sage jetzt mal, historischen Exkurse immer so ein bisschen aus dem Comic herausgebracht haben. Vermutlich ist es dem Ursprung geschuldet, denn dieses Buch ist zunächst als Webcomic erschienen oder von Anfang an ab 2009 im Internet zu finden. Und dort ist es auch heute noch zu finden, aber ich empfehle euch gleich mal, ihr könnt zwar reinschauen, um ein gewisses Gespür dafür zu bekommen, aber eine ordentliche Hardcover-Ausgabe in der Hand, die nicht einmal groß Geld kostet, für die erste Ausgabe, also den ersten Band mit immerhin 80 Seiten, bezahlt man im Epsilon Verlag 20 Euro. Dort kann man es gleich auch bestellen. Ein bisschen Werbung muss sein. Portofrei und ohne Mindestbestellwert kann man es einfach locker schön mal ausprobieren. Liegt gut in der Hand, ist gut aufbereitet, ist in diesem typischen französischen Alpenformat relativ groß in Hardcover und in der unnachahmlichen Weise eben von Erik gezeichnet und koloriert, wobei die Kolorierung dann doch eher unauffälliger Natur ist, heißt also etwas blass gehalten, etwas einfach gehalten, unterstreicht aber diesen Wert des Comics nur noch. Ich sehe in diesem Buch das tolle Artwork, das tolle getuschte Artwork, das Erik so auszeichnet. Ich bin wirklich ein Fan, ich hatte es bereits gesagt, denn er beherrscht es wie kein zweiter, Perspektiven, Tiefen in eine Comicseite, in ein Panel zu bringen, was mich immer wieder aufs Neue begeistert. Es gibt Seiten, da bekommt man in einer Sichtachse, will ich jetzt mal sagen, eine Drehung von 90 oder ja, manchmal sogar wahrscheinlich ein paar mehr Grad hin, ohne dass es irgendwie seltsam anmutet, dieses Bild. Man schaut auf die Charaktere drauf, sie fahren einem entgegen und man durch die Bewegung der Augen hat man sie plötzlich von vorne oder vor sich sehend in Erscheinung tretend. Das ist eine Eigenart, die mir bis dato eigentlich wirklich nur bei Erik so aufgefallen sind und das gleichbleibend auf extrem hohem Niveau und eine klare Linie und toll ausgearbeitet, tolle Charaktere, die Spaß machen, gelesen zu werden, die Spaß machen, entdeckt zu werden und eine Erzähltiefe, die aus meiner Sicht diesem ersten Band ein wenig zum Nachteil gereicht sind, aber was soll es, es macht demzufolge auch gleich Lust, den zweiten Band zu lesen. Man muss sich aber hier etwas mehr Zeit nehmen. Es ist eine Materie, die vielleicht aufgrund dieser, zumindest am Anfang, gewählten Erzählstruktur des Webcomics, des Veröffentlichen, vielleicht in unregelmäßigen Abständen manchmal so ein bisschen leicht sperrige Züge hat. Deswegen ist das Comic jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es liest sich in meinen Augen doch etwas niveauvoller, sagen wir mal so. Es ist wie gute Literatur, die liest sich eben auch nicht wie ein 0815-Groschen-Roman und genauso ist es mit dem Werk von Erik. Er hat eine Fantasiewelt erschaffen, die sich natürlich an den nordischen mythologischen Göttern ausrichtet, diese mit ins Spiel bringt und einfach neu interpretiert. Es werden Reisen ins alte Rom gemacht, es werden Reisen in die Conquistadore gemacht, also die Spanier, die Amerika und andere Sachen für sich neu entdeckt haben. Und es gibt eben diese mythologischen Gegenstände, die jetzt hier eine Rolle spielen. Dieser bereits angesprochene von Klump will sie um jeden Preis bekommen. Hinzu kommen auch noch zwei sympathische Sympathieträger sozusagen, die diesem Comic eine gewisse Tiefe verleihen, eine gewisse Sympathie. Mo und Chris, die noch eine wichtige Rolle spielen werden und über die ganz am Ende des Comics, also von Band 1, plötzlich das Damoklesschwert hängt in gewisser Weise und schauen wir einfach mal, wie Erik hier den Knoten auflöst und die Geschichte vorantreibt. Ich hatte es schon gesagt, in der Erzählstruktur ist es vielleicht ein wenig gewöhnungsbedürftig ein wenig. Man muss auf manche Seiten vielleicht auch einmal mehr zurückschauen, aber das ist auch ein gewisser Vorteil von diesem Band, von diesem Buch. Es hat einen hohen Wiederleswert, denn mir ist es zumindest so gegangen beim Lesen, dass ich über manche Sachen am Anfang so ein wenig hinweggeblättert habe, also im Sinne von vom Lesestil einfach drüber gelesen habe und mir dann gedacht habe, wie bin ich eigentlich oder wie sind die Charaktere jetzt eigentlich hergekommen und wie ist es zu dieser Situation gekommen, sodass man einfach nochmal die Grundseite aufschlägt und nochmal von vorne beginnt und dann erst merkt, mit welchem Scharfsinn, mit welcher Präzision Erik hier dieses Buch geplant und ausgeführt hat. Die Tiefe dieser Erzählung ist ein großer Pluspunkt dieses Buches und auch eine kleine Achillesferse. Das Artwork, ich hatte es schon gesagt, überzeugt mich gänzlich. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Die Charaktere sind alle sehr abwechslungsreich, sehr fantasievoll gestaltet und passen halt immer in das entsprechende Genre, in die entsprechende Zeit, in der dieses Buch spielen soll. Wir haben einen weiten Bogen, der gespannt wird. Zum einen, wie gesagt, von der nicht näher spezifizierten Zeit, in der die drei Göttinnen wohnen und leben, in der sie planen und auch da ist immer eine gewisse Prise Humor und eine gewisse Verbundenheit zu anderen mythologischen Figuren vorhanden und eben auch diese fantastisch gezeichneten Charaktere, sei es nun die Spanier, die durch den Dschungel gehen, die Maya-Figuren, die hier auftauchen oder eben auch so die Nazis von morgen, die einfach wirklich in einem Umfeld gezeichnet und gebaut worden sind, die ihresgleichen suchen. Auf der einen Seite sind es zwar diese typischen Artefakte, die die Nazis halt immer gesucht haben. Auf der anderen Seite ist es trotzdem halt eben durch diese Realitätsnähe oder diese Unterfütterung mit Fakten halt ein Comic, der nicht nur die Klischees bedient, sondern auch vielleicht so ein bisschen einen Bildungsauftrag hat, so will ich es mal fast nennen. Natürlich, ich hatte erst schon gesagt, ich finde manchmal diese Erläuterung unter den einzelnen Panels ein bisschen vom eigentlichen Storytelling-Punkt irgendwie ablenkend. Mir wäre es ganz recht gewesen, wenn dieser Glossar vielleicht am Ende zusammengefasst worden wäre und so hätte man einfach dann nochmal blättern können, wenn bestimmte Fakten einen mehr oder weniger interessieren, dann muss man das nicht lesen. So hatte ich immer das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt das nochmal lesen. Am Ende bin ich dann auch nur mehr oder weniger drüber geflogen über diese Erklärung unter den Panels und habe mir dann die Sachen rausgesucht, die ich nochmal haben will. Ich werde es entsprechend verlinken. Wer noch etwas mehr Hintergrundinformationen zu diesem Werk haben will, der findet auf eriksdea.de Seite, Link wie gesagt comicreview.de, ein Portfolio an Zusatzinformationen, die natürlich logischerweise dieses Buch nicht enthalten kann. Zum einen gibt es die Charaktere noch einmal genau beschrieben, es gibt dieses Glossar von mir angesprochen noch einmal als extra Teil und es gibt, und das finde ich immer so reizvoll, bestimmte Studien, Bleistiftzeichnungen, Rohentwürfe zu diesem Buch und das macht diesen Mehrwert dann nochmal aus. Dann weiß man erst, was man an dieser Präzision, an dieser Genauigkeit von Eric eigentlich hat, mit welcher Präzision er diese Panels plant, mit wie er sie zeichnet, wie er sie umsetzt, wie fantastisch, wie genau sie eben in Szene gesetzt werden. Mich hat dieses Buch jedenfalls völlig überzeugt, auch wenn ich sagen muss, in der Benotung gebe ich einfach mal etwas tiefere 7 Punkte, aber allein deshalb da in meinen Augen man zunächst noch Band 2 lesen muss, um das ganze Werk schätzen zu können. Ich werde dann, wenn ich Band 2 gelesen habe, natürlich nochmal eine abschließende Bewertung geben. Wenn man sagt, jetzt vom Timing her finde ich so dieser Einstieg in diesen Comic, der braucht schon ein wenig länger als normal. Also man muss so ein paar von den 80 Seiten vielleicht 20 bis 30 gelesen haben, um so in dieser Geschichte drin zu sein. Und der hintere Teil gefällt mir dann auch schon deutlich besser, also einfach weil dort ein bisschen mehr die Handlung vorangetrieben wird, weil man etwas mehr weiß, in welche Richtung es geht. Am Anfang wird man so ein bisschen im Dunkeln gelassen, warum wird jetzt dieser einzelne Handlungsstrang erzählt, warum wird dann schon wieder gesprungen. Also wir springen ganz oft am Anfang durch die Zeit, aber das erklärt sich dann und deswegen werde ich auch jetzt nicht unbedingt sagen, warum und weshalb, durch das Comic im weiteren Verlauf, und dann merkt man schon, dass es sich hierbei um ein gut geplantes Comic handelt, was vielleicht kleinere Timing-Probleme hat, zumindest aus meiner Sicht, einfach nur um den direkten Einstieg zu finden. Vielleicht ist man auch mittlerweile einfach ein bisschen verwöhnt, dass die Comics von heute eine viel schnellere Erzählstruktur haben. Hier lässt man sich Zeit, hier gibt man sich eben dieser Entwicklung der Charaktere voll hin und sagt sich, ich muss nichts übereilen, ich kann mir hier wirklich die Zeit nehmen und den Leser eigentlich langsam auf die einzelne Geschichte vorbereiten. Die Geschichte an sich ist halt dieses Mystische, was ich habe. Ich habe diese Artefakte, die verwendet werden sollen, die diese, ich sage es mal, Weltmaschine in Gang setzen sollen. Und wir haben wieder die Guten und wir haben die Bösen. Und es ist halt ein Spiel, was am Ende, zumindest wird es immer so zwischen den Zeilen angedeutet, eigentlich nur auf die Schicksalsgöttin zurückzuführen ist. Es ist eine humoristische Seite dabei, also irgendwo wird dann auch mal darauf hingewiesen, dass die Schicksalsgöttin durch ihr Spiel mit den Erdenbevölkern da ganze andere Götter ausgelöscht haben, einfach nur weil sie halt nicht richtig aufgepasst haben. Wer diese nordische Mythologie mag, der wird in diesem Fall wirklich voll auf seine Kosten kommen, und wer auch sonst gute Geschichten mag, die ein bisschen mehr Tiefgang haben, die sich vom allgemeinen flachen, seichten erzählen, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber doch deutlich abheben, wo man wirklich merkt, hier wird auf ein bestimmtes Ereignis hingearbeitet, hier werden kleine Handlungsstränge ausgebreitet, die am Ende dann betrachtet wirklich ein großes Ganzes ergeben. Der ist mit diesem Comic wirklich bestens bedient. Teil 1 oder Band 1 und 2 im Epsilon Verlag ergeben insgesamt 160 Seiten und sind, so erfährt man auf der Seite von Eric, der erste Teil dieser Web-Triologie bzw. der gesammelten Geschichte. Insofern verspreche ich mir von Teil 2 erstmal eine abgerundete Geschichte und bleib einfach gespannt, wie sich diese Geschichte dann in Teil 2 und Teil 3 weiter ausbreiten wird. Band 1 und Band 2 bilden, ich wiederhole es nochmal, den ersten Teil dieser Trilogie. Im Internet findet man dann auch schon eine quasi Pressemitteilung, dass Band 3 in Entstehung ist. Also man wird nicht auf dem Trockenen gelassen, es ist nicht irgendwie ein totes Projekt. Nein, es wird vorangetrieben, aber wer sich das Artwork von Eric anschaut, der wird sehen und wissen, warum es hier und da vielleicht ein bisschen länger als normal dauert. Es ist einfach ein faszinierendes Werk, ein detailreiches Werk, was grandios in Szene gesetzt wird. In diesem Sinne, ich hoffe, euch wird dieser Band genauso viel Spaß machen, vielleicht am besten gleich bei Epsilon Band 1 und 2 kaufen, dann habt ihr ein abgeschlossenes Werk, weil ich hatte das Gefühl, nach Band 1 saß man so ein bisschen in den Startlöchern, wollte unbedingt den zweiten Band noch lesen. Der ist wahrscheinlich eher als Einheit zu betrachten, wäre aber als 160-seitiges Buch wahrscheinlich dann auch ein bisschen zu umfangreich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Weitere Besprechungen dieser Art sowie die Besprechung zu DD Sind Sie tot, Madame? In Ausgabe 26 findet ihr natürlich auf comicreview.de. Einfach mal vorbeischauen.